Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Raus aus der Komfortzone, rein in die MINT-Berufe. Das ist heute unser Thema im P hoch 3 Live Talk. Das ist ja irgendwie so mein Thema schon lange. Und ich freue mich unglaublich, dass ich heute einen Gast habe mit eigener Erfahrung, mit der ich über genau diese Themen sprechen darf. Frauen in Technik und in IT. Wie viele gibt es davon? Was braucht es, damit es mehr werden? Darum soll es heute gehen. Und bei mir ist Daniela Wolf. Hallo Daniela, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Claudia, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Also ich bin ein bisschen nervös, aber freue mich riesig, dass ich da heute dabei sein kann und mit dir sprechen kann.
Ja. Ja, du bist, ich habe gerade gesagt, du bist Expertin in diesem Thema. Ich habe dich ja so ein bisschen so anmoderiert. Du warst in vielen die Erste. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Aber du bist Computer Research Scientist. Du bist Computer Science Lehrerin, also Teacher im Informatikbereich. Du bist Host eines grandiosen Podcasts, nämlich Tech She Likes. Das werde ich nachher gleich nochmal einblenden, wo du mit Frauen sprichst, Mädchen und Frauen, die diesen Weg in die Technik und in die IT gegangen sind und damit so ein bisschen Vorbild sind. Und bevor wir so in dieses Thema ganz tief einsteigen, meine allererste Frage ist ja immer, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen und wie bist du zu der geworden oder zu dem, was du heute machst?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also eigentlich wollte ich als ganz kleines Kind Putzfrau werden, was ich ganz lustig finde. Meine Schwester wollte Bäuerin werden, ich wollte Putzfrau werden. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass unsere Mutter einfach Hausfrau war und auch nebenbei als Putzfrau gearbeitet hat. Und ich habe mir einfach gedacht, nein, ich würde gern Putzfrau werden. Später hat mir als Kind das dann sehr große Freude bereitet zu tischlern. Also ich habe irrsinnig gerne Baumhäuser gebaut, habe die Werkstatt von meinem Vater ausgeräumt. Der war alles andere als begeistert davon, dass er das gemacht hat, bis er irgendwann sein Geduldsfaden so gerissen ist, dass er gesagt hat, so, es reicht jetzt, ich baue dir jetzt das Baumhaus, weil du räumst mir meine Werkstatt aus, ich finde meine Sachen nicht mehr an. Das hat ihm irrsinnig genervt, bis er mir eines Tages dann dieses Baumhaus gebaut hat, damit er einfach eine Ruhe hat, damit er seine Werkzeuge nicht mehr angreift. Ich habe dann in der Hauptschule, ich kann mich noch gut erinnern, in der 4. Klasse so einen Berufseignungstest gemacht. Der war damals auch nicht ganz so günstig und ich weiß, dass ich meine Mutter überredet habe. Und damals wurde mir auch empfohlen, dass ich Tischlerin oder Polizistin werde. Und ich finde es ganz spannend, dass mir empfohlen wurde, Tischlerin zu werden, weil ich ja als Kind so diese Liebe gehabt habe, eben mit Holz was zu bauen. Und meine Mama hat dann damals zu diesem Herrn, der diesen Test mit uns ausgewertet hat, gesagt, ja, sie würde gern in die HTL gehen, aber das ist zu weit weg. Das wird einfach sehr schwierig mit dem Hinkommen und dem Abholen und dergleichen. Aber sie spekuliert mit der IT-Hack. Ist das auch was für sie? Und der Herr hat dann gesagt, na, das ist eher eine super Idee, wenn sie dann in die IT-Hack gehen möchte. Und hat dann gemeint, ja, es ist eine gute Wahl. Und dann bin ich eben auch in die IT-Hack gegangen, war in der 2. Versuchsklasse und habe dann aber während der IT-Hack den Gedanken, was Technisches zu machen, verworfen.
Warum?
Neben der Schule habe ich eine Frau betreut, die hat Muskeldystrophie gehabt und ich bin jeden Nachmittag nach der Schule zu ihr gegangen und habe eben für sie kleine Tätigkeiten gemacht, also sowohl Tätigkeiten, körperliche Tätigkeiten an ihrem Körper. Also wenn ich da hingekommen bin, habe ich sie aus dem Bett geholt und bin dann mit ihr ins Bad gegangen und wir haben sie gewaschen. Und dann hat sie quasi so Übungen gemacht, einfach um ihren Körper in Schwung zu halten, damit diese Muskeldystrophie einfach nicht so schnell voranschreitet. voranschreitet. Und ich habe ihr dann sehr viele Tätigkeiten auch am Computer gemacht, weil sie war sehr froh, dass sie jemand hatte. Sie war eine sehr engagierte Frau, war in einem Verein Obfrau für Muskeldystrophie und hat da immer diverse Computertätigkeiten machen müssen und hat mich da dann halt genutzt, um diese Tätigkeiten zu machen. Und dann habe ich mir eigentlich lange Zeit gedacht, naja, der Sozialbereich oder Sozialarbeit könnte ja auch was für mich sein. Und bin dann aber durch das Matura-Projekt wieder auch in den Multimedia-Bereich gekommen. Wir haben damals eine Website entwickelt und ich habe da das Frontend und das Backend gemacht. Und da habe ich mich zurückerinnert, als wir mit 14, ich war da ungefähr 14, den ersten Computer bekommen haben, dass ich da irrsinnige Freude daran hatte und damals da Tag und Nacht schon gesessen bin. Ich habe Spiele gespielt, aber ich habe auch versucht, so Webseiten zu entwickeln schon und habe ganz viel mit Bildbearbeitungsprogrammen und so gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, naja, vielleicht ist Sozialarbeit doch nicht so das Richtige. Vielleicht sollte ich doch wieder in diesen Multimedia-Bereich gehen. Und es wäre eigentlich mein Herzenswunsch gewesen, im Multimedia-Bereich was zu machen. Habe aber, als ich dann nach Wien gekommen bin, gesehen, es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten und eine der Möglichkeiten, die es gegeben hat, eben eine Multimedia-Ausbildung zu machen, wäre in der Grafischen in Wien gewesen. Das war damals ein College und das war aber Vollzeit, also wirklich 7 Tage die Woche wie in der Schule, jeden Tag hinzugehen, den ganzen Tag dort zu verbringen. Und ich habe aber gewusst, ich kann mir das nicht leisten, weil es war für mich so, dass ich nebenbei immer arbeiten habe müssen, damit ich mal das Ganze finanzieren kann. Und bin dann damals dort auch in die erste Woche hingekommen und habe dann aber festgestellt, ich kann dem nicht nachkommen, weil mit diesem Arbeitspensum oder mit diesem Präsenzpensum kann ich nebenbei schwer arbeiten. Und habe dann mich für das Informatikmanagement-Studium an der TU Wien entschieden. Und das war damals eigentlich aus pragmatischen Gründen, eben weil es sie besser mit der Arbeit, mit dem Job vereinbaren hat lassen. Habe jetzt auf die Informatik gar nicht so Lust gehabt oder es war jetzt auch keine Leidenschaft im Spiel. Es war aber sehr wohl Interesse da und mein vorrangiges Ziel war damals auch, mich auf die Informatikdidaktik dann irgendwann zu konzentrieren, weil mir Menschen einfach immer sehr wichtig waren, als jetzt die, und wichtiger waren als die reine harte Informatik. Und ich ja der Meinung bin, dass die Informatik durchaus auch die Menschen ausmachen und dass man die genauso pflegen muss. Und in der Regel sind die sogar anspruchsvoller als der Computer oder Roboter. Und ich wollte dann auch mit dem Studium mit Informatikdidaktik eigentlich IT-Trainerin werden.
Also, wenn ich das mal zusammenfasse, ist es Zufall, dass du dort gelandet bist. Eigentlich ist es Zufall und du hast dich für dieses Studium auch aus pragmatischen Gründen entschieden. Ich finde es total lustig, weil ich habe mich damals auch entschieden, also ich habe ja bewusst mich für Mathematik entschieden und zu dem Zeitpunkt gab es nur in ganz wenigen Universitäten in Deutschland überhaupt Informatik und in Hannover, wo ich studiert habe, nicht. Und ich habe Informatik dazu genommen, weil mein Onkel zu mir gesagt hat, du mit Mathematik außer Lehrerin kannst du da nichts werden, mach mal Informatik, das hat Zukunft. Und ich bin auch aus Zufall zur Informatik gekommen, die dann mein ganzes Berufsleben bis heute bestimmt hat. Und das finde ich total spannend, dass es da so ein paar Parallelen eben einfach auch gibt. Das, also finde ich sehr, 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 sehr spannend. Das heißt aber, du hast dich dieses Thema Didaktik, nämlich Informatik anderen Menschen beizubringen, schon ganz früh auch gehabt. Auch aus dem Grund heraus, weil dich die Menschen interessieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, definitiv aus dem Grund auch, weil die Sozialarbeit da ein bisschen mitgespielt hat und so der Hintergrund, ja, was Soziales zu machen, was mit Menschen zu machen, aber trotzdem auch diesen Herzenswunsch, multimediales Technik irgendwie das Ganze zu verknüpfen. Also das waren schon so Bereiche, wo ich gewusst habe, das interessiert mich und ich rückwirkend betrachtet bin ja extrem froh, weil ich bin dann ja auch in den E-Learning-Bereich gekommen. Also ich habe ja dann, als ich das Informatikstudium gemacht habe, habe ich überlegt, nein, ich würde mich gerne in eine andere Richtung orientieren und habe damals geschaut, was gibt es noch so, was könnte ich noch zusätzlich nebenbei machen, bin damals auf die Fernfh gestoßen Und die haben damals jemanden gesucht für den Online-Campus, für den E-Learning-Bereich. Und die haben überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Und hat mir gedacht, naja, das könnte vielleicht spannend sein. Und das war eigentlich genau das, was sie machen, weil das hat alles kombiniert, vereint, was ich gerne gemacht habe. Also es war das Multimediale da, es war mit Menschen zu arbeiten, es war das Visuelle da, es war aber auch das Theoretische da, es war die Psychologie, die Pädagogik, also Philosophie, es waren so Dinge, so viele Dinge, die in einem vereint wurden. Und das
Und was machst du jetzt heute? Du bist ja tätig, auch nach wie vor an dieser Fernefahr. Was ist deine Aufgabe? Was machst du da? Womit beschäftigst du dich?
Heute ist meine Tätigkeit eine ganz andere. Also ich bin jetzt selbst nicht mehr in der E-Learning-Abteilung, wo ich ja auch sehr lange war. Also ich habe das E-Learning und Work Support Center aufgebaut, habe dann für mich vor ein paar Jahren entschlossen, ich glaube, es ist an der Zeit, eine Pause zu machen, habe sehr viele Dinge immer gleichzeitig gemacht, habe halt mehrere Studien abgeschlossen, habe dann sehr viel gearbeitet und habe mir gedacht, okay, ich glaube, es ist an der Zeit für mich, ein bisschen kürzer zu treten und so noch meine letzten 20er vielleicht auch zu genießen und habe dann damals eigentlich sehr kurzfristig und jetzt auch nicht besonders überlegt entschlossen, nein, ich schließe jetzt damit ab und ich gehe weg von der Fernefahr und habe dann überlegt, naja, ich könnte vielleicht ein bisschen reisen und was könnte ich so als nächstes machen? Und habe dann spekuliert damit, das Doktorat auch zu machen, weil es für mich klar war, in diesem Bereich irgendwo zu bleiben, aber trotzdem noch irgendwie weiterzugehen und ein bisschen auf die Bremse zu steigen. Und habe dann aber trotzdem, bin dann trotzdem nicht auf die Bremse gestiegen, bin dann zwar schon gereist, was ich vorgehabt habe, aber habe dann ein Angebot von einem Startup in Berlin bekommen und habe dann dieses Angebot angenommen, weil ich der Meinung bin, Angebote sollte man nicht abschlagen und habe dann so ein bisschen Berlin-Luft geschnuppert und auch so ein bisschen Start-up-Luft dann damals noch. Und in dieser Zeit hat mich dann ein alter Arbeitskollege aber angerufen und gesagt, er hat auch gewusst, dass ich das Doktorat machen möchte und gesagt, das ist eine wissenschaftliche Stelle bei ihm frei, ob ich nicht Interesse daran hätte, in diese wissenschaftliche Position wieder einzusteigen und das mit meinem Doktorat zu kombinieren. Und das habe ich dann nicht abschlagen können, das habe ich gemacht. Und ja, heute bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik und unterrichte dort auch als Lehrende und habe quasi auch die Seiten gewechselt und berate nicht nur mehr Lehrende im Einsatz von Technologie, sondern ja, setze das heute auch selbst um und habe dann festgestellt, dass das doch gar nicht so einfach ist.
Ja, das heißt, du hast wirklich auch schon ganz vielfältige berufliche Stationen, die natürlich heute in dem, was du jetzt machst, wirklich sich auch ja gut vereinen. Wie ist das bei euch? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe ja so in den 80ern studiert und dann Anfang der 90er meine Promotion gemacht. Wie hoch ist der Frauenanteil im IT-Bereich, also im Bereich Informatik? Wirtschaftsinformatik ist ja immer noch so ein bisschen anders als technische Informatik, aber wie hoch ist der Frauenanteil?
Als ich begonnen habe, war der Frauenanteil so um die 20%, würde ich sagen. Also es gab Vorlesungen, da war ich oft die einzige Frau, Lehrveranstaltungen, wo ich oft die einzige war. Es gab aber durchaus auch Lehrveranstaltungen, gerade jetzt auch im Bereich der Medieninformatik, der Informatikdidaktik, wo dann der Frauenanteil höher war. Also wo wir dann schon um die 40% waren, würde ich sagen. Soweit ich heute weiß, ist der Frauenanteil an der TU Wien circa um die 30%, aber nach wie vor halt ja nicht 50
Was ich
Prozent.
relativ hoch finde. Also ich finde einen Frauenanteil von 30% insgesamt an der TU oder im Informatikbereich.
Im Informatikbereich.
Das finde ich relativ hoch, weil es gibt durchaus gerade technische Universitäten, wo nach wie vor der Frauenanteil nicht über die 10% hinausgeht. Und wenn es dann in die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge geht, sind es noch viel mehr. Und es ist auch spannend, dass du sagst, eben gerade in diesem Didaktikbereich, das ist ja gerade eben so dieses Lehrende, dass da eben der Frauenanteil auch höher ist. Wie viele Frauen gibt es bei euch, die promovieren, also die im Doktorat sind?
Das sind trotzdem sehr wenig. Also Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Ich mache mein Doktorat an der Technischen Universität in Graz. Und wir sind jetzt, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Leute wir sind, aber wir sind 3 Frauen. Es ist auch nicht 50-50, aber es sind schon, ja, durchaus 3 Frauen, was nicht wenig ist. Und ich glaube, es sind 6 Männer. Ich glaube nicht, dass wir um die 9 sind. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber es sind durchaus Frauen dabei, was sehr schön ist, ja.
Ja, aber was ja auch gut ist, dass in diesen 30 Jahren irgendwie da zumindest, dass sich da zumindest anteilmäßig ein bisschen was bewegt. Was glaubst du, woran es liegt, dass nach wie vor der Frauenanteil in den technischen Disziplinen, gerade in diesen MINT-Berufen, wenn man das zusammenfasst, nach wie vor niedrig ist. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass das eigentlich ein Bereich ist, wo ein großer Bedarf ist und wo man auch relativ gut verdienen kann. Was glaubst du, woran es liegt?
Was ich persönlich glaube, dass die Wahl des Bildungsweges und des Berufes immer noch sehr stark von Stereotypen geprägt ist. Das glaube ich, dass das ein Grund ist dafür, auch wie wir aufwachsen, auch wie wir als Mädchen aufwachsen. Ich glaube auch durchaus, dass sich da schon einiges verändert hat, aber ich glaube trotzdem zu wenig. Und ich sehe es jetzt auch, ich habe selbst einen 2,5-jährigen Sohn und wir verbringen viel Zeit mit anderen Eltern und auch mit anderen Kindern. Und da gibt es Unterschiede, die von den Eltern gelebt werden, was Burschen und Mädchen betrifft. Und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt. Es gibt natürlich auch wissenschaftlich von der Forschung einige Befunde mittlerweile. Es gibt, man sagt da, dass es gerade im Bereich der ICT gibt es ein geschlechterstereotypes Nutzungsverhalten. Es gibt da den Befund, dass Mädchen stärker als Buben auf die Schule als Vermittlerin von MINT-Kompetenzen angewiesen sind, dass Mädchen auch eine schlechtere Selbsteinschätzung haben, wenn es um MINT-Kompetenzen geht, dass Buben eher Interesse und der Begabung im MINT-Bereich zugeschrieben wird, dass sie weniger Mädchen an Wettbewerben beteiligen. Es gibt auch die Erkenntnis, dass Interesse von Mädchen im MINT-Bereich mit der Dauer des Schulbesuches sinkt. Also es gibt einiges an Befunde, schon einiges, dass man weiß, warum Mädchen oder Frauen dann den Weg nicht einschlagen, in den MINT-Bereich zu gehen. Aber ich persönlich glaube, dass es nach wie vor sehr stark von Stereotypen geprägt ist.
Was denkst du, was man tun könnte, um das Ganze zu verbessern? Ich meine, du bist ja auch in diesem didaktischen Bereich. Das ist ja etwas, was dir jetzt im Forschenden, aber hast ja auch dich mit Didaktik beschäftigt und auch unterrichtet. Was denkst du, was man tun kann, gerade schon eben auch in diesen prägenden Jahren, Kindergarten, Grundschule und dann eben auch während der Schulausbildung?
Also ich glaube, was man allgemein tun könnte oder was sie in der Gesellschaft meiner Meinung nach verändern müsste, ist, dass der Technologiebereich einen größeren Stellenwert hat. Was nach wie vor, finde ich, einen sehr großen Stellenwert hat, ist der Beruf des Arztes und der Beruf des Richters oder Anwalts. Und ich glaube, dass einfach der Stellenwert von Technologie generell jetzt im Dachraum oder auch in unserer österreichischen Gesellschaft einfach nicht besonders hoch ist. Und ich glaube, dass man da ansetzen müsste, also dass man der Technologie ja mehr Stellenwert einräumen müsste. Und ja, auch bei den Eltern, wenn es darum geht, ihren Kindern Mut zu machen oder vor allem auch ihren Mädchen Mut zu machen und das nicht immer runterspielen. Also ich habe das auch selbst in meiner Familie gemerkt, wenn die Tochter Ambitionen gehabt hat, zum Beispiel Ärztin zu werden, dass man gesagt hat, na, Ärztin ist doch nichts für dich, willst nicht lieber Krankenschwester werden oder Hebamme. Und da bin ich auch bei den Frauen in meinem Podcast, wo die Lisa Bulsinger auch gesagt hat, wenn ein Mädchen groß träumt, dann lasst sie groß träumen. Und der Meinung bin ich da auch. Also wenn ein Mädchen groß träumt, dann lasst sie groß träumen. Und wenn sie Ärztin werden will, wenn sie Informatikerin werden will, dann lasst sie das werden und versucht das nicht halt einfach herunterzuspielen und na, werd doch lieber Krankenschwester oder vielleicht dann noch werd Hebamme. Unabhängig jetzt davon, ich will diese Beruf auch nicht schmälern, aber einfach, dass man ja vor allem Mädchen da auch was träumen lässt und ihnen auch das Gefühl vermittelt, wenn du das machen willst, dann kannst du das, dann kannst du das machen und dann schaffst du das auch.
Ja.
Ihnen das Selbstbewusstsein vermittelt und dass sie das können, dass sie alles, was sie machen wollen, können.
Ja. Du hast ja, du hast jetzt schon mehrfach deinen Podcast erwähnt. Ich habe das ja auch eingangs in der Anmoderation gesagt. Ich habe den jetzt mal eingeblendet. Der heißt Tech She Likes, was ich einen tollen Namen dafür finde, wo du ja sogenannten Role Models oder Vorbildern eine Bühne bietest. Und das ist so das, was ich einfach denke, es braucht neben der Unterstützung aus dem Elternhaus einfach auch ganz viele Vorbilder. Also ich kann mich erinnern, als ich studiert habe, ich war echt in ganz vielen Dingen die Einzige. Also es gab zwar viele, die Mathe studiert haben, aber zum Beispiel, als ich promoviert habe, war ich war die allererste wissenschaftliche Assistentin am Institut für Informatik. Ich war die allererste Frau, die dort promoviert hat. Und das hat sich so fortgesetzt, inklusive dann auch im beruflichen Kontext. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du Frauen mit deinem Podcast auch diese Bühne bietest. Was ist die Vision und was ist vor allen Dingen auch die Mission, die du mit diesem Podcast noch in die Welt bringen möchtest? Das würde mich interessieren. Was war der Grund, das zu gründen und was möchtest du damit bewegen?
Also was ich damit bewegen möchte, ist, dass es überflüssig wird, speziell über Frauen im MINT-Bereich zu sprechen, sondern dass es einfach normal wird. Dass der MINT-Bereich kein Exklusivclub für Nerds mehr ist und dass die Informatiker durchaus verständlich, also und auch die Informatik verständlich, ich würde jetzt mal sagen, sexy und vielleicht auch cool zu machen. Und ja, auch mit dem MINT-Bereich vorzuleben, dass man als Frau auch ein selbstbestimmtes Leben führen kann, was mir persönlich ein großes Anliegen ist. Und für mich persönlich ist natürlich auch die Plattform Tech She Likes und der Podcast jetzt eine schöne Herausforderung, um natürlich auch die Themen auch an mir selbst abzuarbeiten und daran zu wachsen. Und ja, um dann auch mehr Wissen und bessere Argumente zu haben, um gemeinsam Frauen da auch voranzubringen. Denn ich glaube auch, dass Diversität ja nach wie vor Verhandlungssache ist, vielleicht eine Verhandlungssache bleiben wird. Und ich finde es natürlich auch schön, im Zuge dieses Podcasts mich damit Frauen zu umgeben, von denen ich persönlich auch sehr viel lernen kann, weil ich war jetzt auch diese Person, die nicht besonders selbstbewusst ist, die jetzt auch von zu Hause nicht besonders dafür gefördert wurde, du kannst alles machen, was du willst, sondern ich würde sagen, dass es sogar vielleicht eher ein bisschen zurückgehalten wurde. Und das ist mir einfach auch ein großes Anliegen. Und meine Vision mit Tech She Likes ist eben auch so, Frauen im MINT-Bereich zu präsentieren, wie du und ich das sind. Also Frauen, die jetzt nicht tagtäglich in den Medien sind und wo man das Gefühl hat, oh, das sind so super Frauen, sondern Frauen, die man einfach, dass deine Nachbarin sein könnte. Und weil ich glaube, dass das ein authentischeres Vorbild ist, als jetzt vielleicht so eine Powerfrau, die halt täglich in den Medien ist, wo man vielleicht jetzt, ja, wenn man so ein Mädchen ist oder war, wie ich es war, dass man da das Gefühl hat, na, das kann ich eh nie erreichen. Insofern ja, die Nachbarin da einfach einzuladen und von ihrem Leben zu erfahren und ihre Geschichte auch zu erfahren. Ich glaube, dass
ja, ich finde vor allem diese vielfältigen Geschichten sind ja einfach, wo man einfach auch sieht, dass das dass die Lebenslinien ganz unterschiedlich sein können, die Voraussetzungen auch ganz unterschiedlich sein können. Und ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, und du hast gesagt, du hast einen 2,5-jährigen Sohn. Wie beurteilst du die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade im MINT-Bereich?
Also ich persönlich bin jetzt, also es wird im Oktober jetzt, wird das 10 Jahre, dass ich an der Fernefahr begonnen habe. Und ich persönlich bin in der privilegierten Position, dass wir einfach schon damals begonnen haben, flexibel zu arbeiten, von zu Hause zu arbeiten. Also da ist einfach irrsinnig viel passiert und ich bin heute natürlich in der Rolle als Mutter unglaublich glücklich darüber, dass wir das einfach schon vor 10 Jahren begonnen haben zu leben. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Und gerade im Bereich der Informatik, es ist jetzt, glaube ich, in anderen Bereichen des MINT-Bereichs noch nicht so üblich, dass man so viel Flexibilität hat, wie man durchaus in der Informatik haben kann. Und Corona hat uns dann nochmal ein bisschen einen Push gegeben, dass wir das, glaube ich, noch mehr forcieren können. Aber natürlich, also da gibt es gerade im MINT-Bereich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das mit Beruf und Familie zu vereinbaren, indem man es halt zum Beispiel dann so wie ich mache, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vorzeigenswert, aber einfach den tagsüber mit dem Kind zu verbringen und dann halt einfach, wenn das Kind schläft, zu arbeiten. Aber das ist halt dadurch, dass ich einfach flexibel arbeiten kann und von überall aus arbeiten kann, ist das halt einfach möglich. Und ich habe mir einfach dafür entschieden, das einfach so zu machen und bin sehr glücklich dafür, weil ja, ich habe keinen 8-to-5-Job, sondern kann halt arbeiten, wann ich möchte, kann mal 2 Stunden arbeiten, sagen, heute ist ein schöner Tag, ich gehe jetzt raus mit meinem Sohn und wir verbringen Zeit am Spielplatz und dann geht er schlafen und dann setze ich mich wieder zum Computer und arbeite weiter. Und das ist schon etwas, was einfach auch im MINT-Bereich, speziell auch jetzt in der Informatik, möglich ist.
Ja, das ist richtig. Und dazu kommt natürlich das, was ich eingangs gesagt habe, dass das natürlich alles Berufsbilder sind und die entwickeln sich ja immer weiter. Die haben sich auch in den letzten 20, 30 Jahren extrem verändert und weiterentwickelt, die überall gefragt sind. Mit diesem Thema Digitalisierung sämtlicher Bereiche in der Industrie, in der Verwaltung, egal wo, sind es einfach Positionen, die gefragt sind. Und da hat man unglaublich viel Verhandlungsspielraum und den hatte man auch schon vor 20 Jahren. Also ich meine, ich kann mich erinnern, mein Sohn ist jetzt 22 und ich habe 1999 mit einem stillenden Baby am Arm von zu Hause per ISDN gearbeitet. Also das ist einfach total grandios. Das ist etwas, was ich einfach auch als Vorteil sehe, neben den spannenden Bereichen. Und ich glaube schon, dass das auch in den anderen Bereichen, je nachdem, was man hat, ob man eher in der Produktion arbeitet, in den MINT-Bereichen, muss man natürlich schon vor Ort sein. Aber in vielen Bereichen, wo es eher auf Denkarbeit ankommt, ist man natürlich flexibel. Und du hast völlig recht, Corona hat uns da einfach auch nochmal in die Hände gespielt. Du machst ja unglaublich viele Dinge. Also kommt mir zumindest so vor, wenn ich mir dein LinkedIn-Profil angucke und ich war natürlich auch, ich packe jetzt mal deine Seite hier, man kann dich ja auch über LinkedIn, aber eben auch auf deiner Website danielawolf.at bekommt man so einen kleinen Einblick, was du machst. Was ist bei dir die verbindende Motivation hinter all diesen Themen, die dich interessieren und die du so in die Welt bringst?
Also ich bin ja der Meinung, man sollte es nicht zu gemütlich haben. Und im Idealfall ist der Zustand einer, der einen ständig ein bisschen herausfordert. Und ich glaube, das lebe ich ja ganz gut. Und mit meinen Projekten, die ich so habe, also im Prinzip sind das nicht so viele. Oder ich kann zumindest in den Projekten sehr viel Synergien herstellen, weil es irgendwo immer die ein oder andere Ähnlichkeit gibt und das ein oder andere Ding, das man dann verwenden kann. Und es ist zum einen ist es dieser Technologiebereich, also Informatik, Technologie, Bildungstechnologie. Zum anderen ist es der Bereich Diversität, aber jetzt auch nicht nur, was die familiäre Herkunft betrifft, sondern auch die kulturelle Herkunft, weil ich auch selbst Erfahrung mit einer interkulturellen Beziehung gemacht habe und auch mein Sohn dreisprachig aufwächst. Und ja, also das Thema Diversität dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat in meinem Leben. Und auf der anderen, der dritte Punkt ist dann ja, gibt es der Bildungsbereich. der mir einfach auch sehr am Herzen liegt. Also das sind die Bereiche, die immer irgendwo bei mir zusammenschwimmen. Und ja.
Man sieht dir irgendwie an, dass das alles Themen sind, die dich erfreuen, die dich begeistern. Und ich habe so das Gefühl, wo du auch denkst, nicht nur denkst, sondern wo du wirklich auch etwas verändern kannst, Transformation, Veränderung anstoßen kannst, im engeren Sinne, aber natürlich auch im weiteren, also im gesellschaftlichen Sinne, was ich wirklich großartig finde. Was möchtest du, dass man in 5 Jahren über dich und deine Arbeit sagt?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil momentan habe ich so das Gefühl, ist gerade alles, was ich mache, ein bisschen so der Anfang dessen, was ich beitragen kann und zu erledigen habe und gerne so vieles machen würde, was ich einfach im Moment nicht machen kann. Aber was mir schon wichtig ist, dass man über Tech She Likes jetzt auch sagt, dass es mir gelungen ist, auch diesen Impact und diesen Purpose im MINT-Bereich auch hervorzustreichen. Weil ich finde, es gibt da auch sehr, sehr viele Jobs, wo wir viel bewirken können damit, gerade im Technologiebereich. Und das ist mir wichtig, einfach das hervorzuheben. Mir ist auch wichtig, dass es irgendwann hoffentlich kein Thema mehr ist, ein Thema zu machen, welches Geschlecht man hat, sondern dass wir alle menschlich agieren, respektvoll, freundschaftlich und auf Augenhöhe. Und ja, wenn es um mich geht, würde ich sagen, hoffentlich ein Mensch, dem das Gemeinwohl wichtiger ist als Geld. Und ja, ich würde sagen, das sind die Punkte, wo ich hoffe, dass man die hoffentlich irgendwann sagen kann oder die Dinge, die ich hoffentlich selbst über mich sagen kann.
Ja, ich bin mir, also ich glaube, da bist du schon auf einem guten Weg. Also das kommt mir zumindest so vor von dem, was du gerade geschildert hast. Als allerletztes frage ich meine Gäste meistens noch eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit, weil das so ja auch etwas ist, was über meinem Format so ein bisschen immer drüber steht. Und deswegen für auch an dich die Frage, was ist für dich oder wie definierst du für dich den Begriff Nachhaltigkeit?
Ich habe noch ganz viel zu tun, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ich bin jetzt auch dabei, dass ich eigentlich meine Kleidung, die ich habe, nur mehr Secondhand einkaufe. Und ich habe sehr lange auch darüber nachgedacht, dieser Begriff Nachhaltigkeit. Und eine Frau, die mir da einfällt, ist meine Mutter. Weil wenn ich heute zurückdenke, was meine Mutter gemacht hat und wie sie gelebt hat, dann war das eigentlich alles schon sehr nachhaltig. Also sie hat nur lokal eingekauft. Es war damals auch viel günstiger, lokal einzukaufen. Wir haben Schweine gehabt, die wurden dann halt bei meinem Onkel geschlachtet und das wurde dann für ein ganzes Jahr in der Gefriertruhe aufgehoben und meine Mama ist in den Garten gegangen, hat die Gänseblümchen genommen und hat die Brennnessel genommen und hat daraus Salat gemacht und da hat man gar nicht über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, sondern das war einfach so selbstverständlich und es war sicher dem geschuldet, dass wir als Familie nicht so viel Geld hatten und meine Mama da dann sehr kreativ sein musste, was sie macht und bei dem, was sie einsetzt, aber ich sag, also ja, also so ein bisschen Armut, aber wenn jetzt nicht sagen wir, wir waren so arm, aber Armut ist schon auch eine Richtung, glaub, wie man mit Armut, da kann man schon auch nachhaltig leben. Und das heute, und ich habe auch gemerkt bei mir, wie ich dann angefangen habe, Geld zu verdienen, dass ich mich so gefreut habe, nein, ich verdiene so viel Geld und früher habe ich mir nie was kaufen können und ich wollte immer dieses eine Kleid kaufen, das es zu geben, aber das hat damals 20 Euro gekostet und ich habe es mir nicht leisten können. Und dann habe ich Geld verdient und dann habe ich mir Kleidung in Unmengen gekauft, weil ich mir der Meinung war, okay, jetzt erst recht, jetzt kann ich mir das alles leisten, was ich mir vorher nicht leisten habe können. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit dann eigentlich wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei mir. Und das ist jetzt wieder was, wo ich mich versuche, da wieder ein bisschen zurückzubesinnen und da wieder an meine Mama zu denken und zu schauen, okay, sie war eigentlich jemand, der sehr nachhaltig gelebt hat. Und ich glaube, das schaffst du heute auch. Und ja, also da gibt es bei mir sehr, sehr viel zu tun.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, einfach mal drüber nachzudenken, was früher schon gut war in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und da ist der Hinweis, darauf zu gucken, wie unsere Eltern oder auch unsere Großeltern gelebt haben, ist bei mir ähnlich. Und davon einiges wieder zu integrieren, denke ich, ein ganz guter Tipp für uns alle. Daniela, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses interessante Gespräch, die Einblicke auch in deinen Lebensweg, was dich zu der Frau gemacht hat, die du heute bist, vor allen Dingen, was du noch alles vorhast. Und ich starte hier gerne nochmal den Aufruf an alle Frauen, die im nicht nur IT, sondern generell im MINT-Bereich tätig sind. Das mache ich jetzt einfach so, das haben wir nicht abgesprochen, aber wer hört euch einfach mal diesen Podcast an. Und ich denke mal, Daniela, du bist auch sehr interessiert daran, immer wieder die Geschichten von spannenden Frauen und ihren Lebenswegen und dem, was sie uns mit auf den Weg geben möchten, aufzunehmen und mit ihnen sich darüber zu unterhalten. Dann kann man sich mit dir in Verbindung setzen.
Ja, super gerne. Also es kann gar nicht genug Frauen geben.
So, das war's für heute. Ich heute am Donnerstag, weil morgen habe ich keine Zeit. Und ich danke dir, Daniela, dass du dich darauf eingelassen hast. In der nächsten Woche gibt es den nächsten P3 Live Talk wieder zu einem ganz spannenden Thema in einem etwas anderen Bereich. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Sonnige Grüße hier aus Wien und dem Süden Wiens. Ich sitze hier im Süden Wien in die Welt und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und tschüss. Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.